Station 6, Leonhardskirchplatz. Die Kinder kehren zurück. Sebastian konnte nicht schlafen. Er, Septima und Cholotl hatten sich im Lagerraum einer Weberei hingelegt. Aber um 6 Uhr früh hielt Sebastian es nicht mehr aus und weckte Septima. »Es ist furchtbar«, stöhnte er, während er in dem engen Kellerraum auf- und abging. »Die ganze Nacht habe ich überlegt, wie man die Kinder an ihre Eltern verteilen könnte. Aber je mehr ich darüber nachdachte, umso verzweifelter und ratloser wurde ich. Kein Albtraum kann so schrecklich sein.« Septima streckte genießerisch und wohlig ihre Arme und Beine. »Es wird schon gut gehen«, gähnte sie. Cholotl japste vergnügt hinter Sebastian her und schnappte nach seinen nackten Zehen. »Die Kinder wissen nicht, wer ihre Eltern sind, und die Eltern nicht, wer ihre Kinder sind«, erklärte Sebastian sein Problem. »Mit Ausnahme von ein paar wenigen Frauen, die ihre Kinder ab und zu besuchten.« »Richtig«, bestätigte Septima. »Der Einzige, der uns jetzt helfen könnte, wäre der Basilisk, der die Geschichten und die Herkunft aller Kinder kennt.« »Darauf bin ich wohl auch schon gekommen«, rief Sebastian aufgebracht, »aber der Basilisk ist nicht mehr hier. Cholotl ist nicht der Basilisk, er ist einfach ein kleiner Hund, er spricht nicht und will den ganzen Tag mit uns spielen.« »Genau so ist es«, wiederholte Septima. »Wir könnten natürlich«, überlegte Sebastian weiter, »ganz offen und ehrlich sein und zu den Leuten sagen, hört mal, der Basilisk ist leider nicht mehr da. Aber dann würden sie uns aus der Stadt jagen und die Kinder erst recht nicht zu sich zurücknehmen.« »Du hast absolut recht«, pflichtete ihm Septima bei und klatschte in die Hände. »Ich weiß gar nicht, weshalb du dich so aufregst. Du bist doch mit deinen Überlegungen sehr weit gekommen und es ist doch alles klar.« »Alles klar«, äffte Sebastian sie nach. »Überhaupt nichts ist klar. Was machen wir denn jetzt? Wie verteilen wir denn jetzt die Kinder?« »Wir nicht«, antwortete Septima gelassen. »Das sollen die Basler und Baslerinnen selber machen.« »Meinst du denn, dass sie das können?«, fragte Sebastian. »Nein«, sagte Septima. »Wie sollten sie auch?« »Und was machen wir?« »Wir versuchen ihnen zu helfen, so gut es geht. Und wenn es ein Chaos gibt, dann rufst du Schischeri-Quak und dann schauen wir weiter.« Aber Septima musste ihre ganze Überzeugungskraft aufwenden, um Sebastian nochmals dazu zu bewegen, ins Basiliskenkostüm zu steigen. Bei der Preisverteilung, sagte Siebenhirsch, solle er einfach neben ihr stehen, den Kopf zu Boden senken, schweigen und so tun, als atme er nicht. »Meine Damen und Herren«, begrüßte der Bürgermeister um Punkt 8 Uhr die große Menschenmenge, die sich auf der Terrasse des Lohnhofs versammelt hatte. Die Eltern, fein herausgeputzt, hatten auf der einen Seite in Reih und Glied Stellung bezogen. Die Kinder, die mit Mutter Hortensia herübergekommen waren, tuschelten ungeduldig auf der anderen Seite in einem unordentlichen Halbrund. Und zwischen den beiden Gruppen, aus Sicherheitsgründen gemieden, standen der als Basilisk verkleidete Sebastian, Septima und Cholotl, das rosarote Hündchen. »Aufgrund unseres Ratsbeschlusses schreiten wir jetzt zur Rückübertragung der Basler Kinder an ihre Eltern. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Regierung und des Volkes bedanken für die tatkräftige Mitarbeit von Siebenhirsch, die aus ihrer Heimat Amerika eine erfolgreiche Medizin gegen die venerische Krankheit zu uns gebracht hat und für die Mitarbeit des Basilisken, der uns geholfen hat, die schwierigen 12 Jahre zu überstehen, die hinter uns liegen, in denen wir aus hygienischen Gründen unsere Kinder auf die andere Rheinseite nach Kleinbasel zu schicken uns gezwungen sahen.« Der Bürgermeister räusperte sich und schaute ratlos und fragend zum Basilisken. Doch der regte sich nicht, hielt den Kopf gesenkt und schwieg. Und auch sonst reagierte niemand auf den suchenden Blick, den der Stadterste über die Runde der wartenden Eltern wandern ließ. »Nun gut«, fuhr der Bürgermeister fort und fühlte sich ziemlich einsam in diesem Moment. »Dann bitte ich also die Eltern, paarweise vorzutreten und ihre Kinder zu sich zurückzunehmen.« Verspannt und unsicher krebste der Bürgermeister neben seine Frau in die wohlgeordnete Formation der Eltern zurück, und die Erleichterung war ihm anzusehen, als das vorderste Ehepaar sich in die offene Mitte hinauswagte. Der Mann ging stramm voran, schritt majestätisch an der Reihe der Kinder vorbei und musterte jedes einzelne mit Kennermiene von oben herab, wie bei der Abnahme einer Ehrengarde. Plötzlich blieb er stehen. »Der hier ist noch hübsch«, drehte er sich mit wählerischem Kennerblick zu seiner Frau um, indem er auf einen Knaben zeigte und ihm mit einem leichten Kopfnicken seine gönnerhafte Gnade signalisierte. »Wir sind hier nicht auf dem Markt«, schob die Frau ihren Mann unwirsch zur Seite. »Das sind keine Äpfel, die zur Auswahl stehen.« Sie ging auf einen Knaben und ein Mädchen zu, die ein paar Schritte entfernt nebeneinander standen und freudig auf sie zuhüpften, um ihre Mutter zu umarmen. »Das sind unsere Kinder«, sagte die Frau glücklich. Ihr Mann aber hielt sich brüskiert abseits. »Woher willst du wissen, welches meiner Kinder sind?«, fragte er kalt. »Ich bin doch schließlich ihre Mutter«, antwortete die Mutter und lachte. »Ich war mit ihnen 10 Monate zusammen. Ich habe sie in meinem Bauch genährt, ausgetragen und zur Welt gebracht.« »Dann meinst du also, dass dir dieses sogenannte Wissen ein Recht gibt zu entscheiden?« »Ja, aber ich, der Vater, habe unsere Kinder gezeugt, und ich sage dir, ich weiß nicht, ob die 2 da die Kinder sind, die ich gezeugt habe.« »Das ist dein Problem«, entgegnete die Frau hart. »Ich weiß, dass das meine Kinder sind.« »Aber dann sag mir doch«, bohrte der Mann, »weshalb du das weißt. Du hast sie ja nun genau wie ich auch 10 Jahre lang nicht mehr gesehen. Gibt es für dein Wissen irgendwelche Beweise, Dokumente, Zeugen?« Auf diese Diskussion wollte die Frau gar nicht erst einsteigen und winkte ab. Aber als sie in den Gesichtern der Umstehenden las, dass eine Mehrheit diese Frage für berechtigt hielt, konnte sie sich einer Antwort nicht mehr entziehen. Dass sie durch den Wassertunnel ins Kleinbasel gegangen war, überlegte sie, und dass sie ihre Kinder mehrmals besucht hatte, das konnte sie nicht erwähnen. Selbst wenn sie es gesagt hätte, hätte ihr Mann, aber nicht nur er, hätten alle Männer hier und auch viele Frauen, die nie drüben waren, ihr nicht geglaubt. Und wenn ihr Mann versucht hätte, durch den Wassertunnel ins Kleinbasel zu gelangen, wäre er glatt ertrunken. Also überlegte sie angespannt weiter. Und glücklicherweise kam ihr ein rettender Einfall. »Also«, sagte sie, »es gibt doch Muttermale. Ich habe die Muttermale bei der Geburt meiner Kinder gesehen. Jeder Mensch hat Muttermale, du auch, viele Muttermale sogar. Sie sehen auf der Haut des Menschen aus wie ein Sternbild am Himmel. Ein unverwechselbares, einzigartiges Muster. Daran erkenne ich meine Kinder wieder.« Der Mann stutzte, zog seine Augenbrauen hoch. Dann hob er belehrend an. »Liebe Frau, ich habe dieses Muster nicht gesehen, und es ist ja schon lange her, nicht wahr? Wir brauchen Beweise, keine Behauptungen.« »Ich weiß aber, dass das unsere Kinder sind«, beharrte die Frau. »Na gut«, versuchte der Mann einzulenken, »dann nimm du deine Kinder zu dir, aber ob das auch meine Kinder sind, das sehe ich nicht ein«, widersprach die Frau. »Wenn es meine Kinder sind, sind es doch auch deine. Oder willst du andeuten, ich sei dir untreu gewesen?« »Das will ich jetzt so nicht gerade sagen«, wehrte der Mann ab. »Aber mir leuchtet nicht ein, woher du als Mutter etwas über unsere Kinder wissen willst, das ich als Vater beim besten Willen nicht weiß.« Und weil das Wortgefecht damit nicht zu Ende war, sondern erst richtig begann, redete das Paar schon bald von Ehekrise, getrennten Wohnungen, Sorgerecht und dergleichen mehr. Die Kinder weinten. Konsterniert starrten die übrigen Eltern zu Boden. »Halt, halt«, rief der Bürgermeister, »Schluss mit der Streiterei. So geht das nicht. Wenn ich es mir genau überlege, ist doch alles ganz einfach. Ja, ich wundere mich, weshalb ich nicht früher darauf kam. Der Basilisk kennt doch die Geschichte und die Herkunft aller Dinge auf dieser Welt, auch der Menschen. Wir brauchen also nur die Kinder vom Basilisken prüfen zu lassen, wie die Waren, die in unsere Stadt kommen. Und der Basilisk kann uns unfehlbar sagen, wer die Eltern der Kinder sind. Zustimmendes Gemurmel erhob sich aus der Schar der Eltern. Mist! Zischte Sebastian unter dem Kostüm des Basilisken zu Septima, die neben ihm stand. Jetzt haben wir den Salat. Was soll ich jetzt sagen? Ich hab geahnt, dass das schief geht. Kein Problem, flüsterte Septima. Bleib ruhig und lass mich machen. Das geht leider nicht, rief Septima dem Bürgermeister und seinen Leuten zu. Weshalb nicht? Ganz einfach, weil doch der Basilisk, damit er die Geschichte und Herkunft eines Kindes erkennen kann, dieses Kind anschauen müsste. Aber sein Blick würde das Kind töten. Was aber nützte es uns, dann noch zu wissen, von wem es abstammt? Der Bürgermeister stimmte kleinlaut bei. Ja, du hast recht. Das habe ich glatt vergessen. Aber was schlägst du vor? Ich schlage vor, sprach Septima frei, dass wir die Sache umkehren. Wir lassen die Kinder ihre Eltern aussuchen. Nun kam zustimmendes Gemurmel aus den Reihen der Kinder, die schon ihre Köpfe zusammenstreckten, sich lebhaft berieten und die Elternpaare zuerst verstohlen von Weitem, bald aber keck aus nächster Nähe begutachteten. Was geschah aber, als die Kinder entschieden hatten? Nun, das überraschende und niederschmetternde Ergebnis war, es gab 3 Gruppen mit je 50 Kindern, die 3 Ehepaare ausgewählt hatten, die in winzigen Wohnungen lebten und weder besonders auffällig noch reich, ja eigentlich ganz unscheinbar, bescheiden und den meisten Bürgern und Bürgerinnen völlig unbekannt waren. Die 100 anderen Ehepaare aber gingen leer aus. Unter diesen Umständen, klagte ein enttäuschtes Paar, verzichten wir auf unsere Kinder. Und sie verließen mit hängenden Köpfen den Platz. Andere folgten ihnen nach. Der Bürgermeister aber trat ihnen energisch in den Weg. Bürger, sprach er tief bewegt, Freunde, ich bitte euch, gebt jetzt nicht auf. Ich weiß, es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben, und einen Teil dieser Schwierigkeiten haben wir uns vielleicht selber aufgebürdet. Lasst uns nun nicht einfach davonlaufen vor den Aufgaben unserer Zeit, auch wenn sie viel von uns abverlangen, ja, zu viel sogar für den Einzelnen. Wir können diese Last nur gemeinsam tragen. Also bleibt bitte hier und bleibt zusammen und lasst uns beraten, ob es nicht noch einen dritten Weg gibt. Wir wollen doch nicht gerecht sein für nur eine Seite, nur gerechten Kindern oder nur gerechten Eltern gegenüber. Gerechtigkeit ist nie einseitig. Wir wollen nicht den Willen der einen über denjenigen der anderen stellen. Haben wir nicht immer geträumt von einer Gerechtigkeit, die für alle gilt? Ja, wir wollen Gerechtigkeit für alle. Aber vielleicht haben wir den Geschmack dessen, was wir eigentlich wollen, noch gar nicht richtig geschmeckt, sondern uns nur vorgestellt, wie schön das wäre, und ganz vergessen, wie schwer das eigentlich ist. Ja, unser Wunsch und unser Traum sind im Grunde lächerlich. Aber es ist unser Wunsch und es ist unser Traum. Die Rede des Bürgermeisters war so ergreifend, dass alle, sowohl Eltern als auch Kinder, beschämt ihre ursprünglichen Positionen bezogen und auf dem offenen Platz unter offenem Himmel, mit Blick über die Dächer der Stadt, kam es manchen vor, als stünden sie in einer Kirche. Manche weinten, Kinder wie Eltern. Ob vor Glück oder aus Schmerz, war nicht zu unterscheiden. Aber nun schickten sich die Menschen in ihr Schicksal. Sie einigten sich darauf, das Los entscheiden zu lassen, welches Kind zu welchen Eltern gehöre. Obwohl die Mütter und jene Kinder, die ihre Mütter kannten, im Grunde ihres Herzens dagegen waren. Weil es aber weniger Kinder gab, als die Eltern meinten, geboren zu haben, mussten auch leere Lose in den Tontopf gegeben werden. Es gab traurige Gesichter. Unter den Eltern, wenn sie ein leeres Los zogen, und unter den Kindern, die zu unerwünschten Eltern kamen. So gingen letztlich die Trauer, die Niedergeschlagenheit und die Ernüchterung als Siegerinnen der Kinderverlosung vom Platz. Das Schlimmste aber kam erst noch. Denn als der Bürgermeister zum Basilisken ging und fragte, ob nun seine Bedingung erfüllt sei und er als Warenprüfer in den Dienst der Stadt einzutreten bereit wäre, schüttelte dieser wütend den Kopf. Der Bürgermeister fragte Septima, was das zu bedeuten habe, nachdem man nun Opfer gebracht habe, die kaum zu überbieten seien. Septima antwortete, der Basilisk wollte, dass die Kinder an ihre eigenen Eltern zurückgegeben werden und nicht an irgendwelche beliebigen. Das war zu viel für den Bürgermeister. Er schrie den Basilisken an. Dann gib deinen verdammten Todesblick auf und hilf uns, oder verschwinde auf Nimmerwiedersehen. Septima merkte, dass der Bürgermeister bereit war, den Basilisken anzugreifen und gar umzubringen, und dass es ihm egal war, notfalls mit seinem eigenen Leben zu bezahlen. Sie fürchtete um Sebastian, der standhaft versuchte, sein Kostüm aufrechtzuhalten, und beschwichtigte den Bürgermeister. »Wir werden das schon schaffen. Wir werden hier auf dem Lohnhof ein Zelt errichten, und wer immer meint, er sei nicht bei den richtigen Eltern oder habe nicht die richtigen Kinder erhalten, der komme zu uns. Ich garantiere Ihnen, wir werden für diese Fälle Lösungen finden, die auch den Basilisken zufriedenstellen werden. Aber das wird Zeit brauchen. Bis es soweit ist, möchte ich Sie bitten, selber für die Erforschung der Waren, die in der Stadt Basel ein- und ausgehen, und für die Erforschung der Menschen, ihrer Gesinnungen und für die Behandlung ihrer Krankheiten zu sorgen. Glücklicherweise gibt es in dieser Stadt ja viele gescheite Menschen, und eine Universität besitzen Sie ja auch.« »Wie lange?« fragte der Bürgermeister scharf. »Eine Woche?« sagte Septima. »Vielleicht zwei. Eine Woche«, befahl der Bürgermeister ultimativ und ging ohne Gruß davon. »Gott sei Dank«, atmete Sebastian auf, als er endlich mit Septima und Cholotl auf dem Lohnhof alleine war. »Ich dachte schon, dass mich der Bürgermeister abschlachtet und mit einer Lanze durchbohrt wie der heilige Georg den Drachen.« Sebastian wollte eben sein Basiliskenkostüm ausziehen, da hörten sie das Weinen eines Kindes, das sich ihnen die Leonhardsberggasse hinauf näherte. Es war ein Mädchen namens Verena.
»Das sind nicht meine Eltern«, schluchzte sie herzerweichend. »Ich will zu meiner Mama und zu meinem Papa.«
Kein Trost und keine Beschwichtigung linderte ihren Jammer. Nur Cholotl wurde von der Ausweglosigkeit nicht ergriffen und tollte fröhlich und bellend um Verena herum. »Vielleicht kann uns Cholotl weiterhelfen«, überlegte Septima laut. »Wuff, wuff«, bellte das Hündchen. »Also, Cholotl«, beugte sich Septima zu ihm hinunter, »hör gut zu. Wuff, wuff. Zu welchen Eltern gehört dieses Mädchen?« »Wuff!« Cholotl schnupperte an den Kleidern von Verena, an ihren Füßen und Händen und kurfte dreimal um sie herum. Dann jagte er wie ein rosaroter Pfeil die Schnüffelnase scharf über den Boden hinab in die Stadt. »Such, Cholotl, such!« feuerte Septima ihn an und flitzte hinterher. Nach einer Weile kam Septima alleine zurück. »Wo ist Cholotl?« fragte Sebastian unter der Maske des Basilisken. »Ich habe ihn verloren«, keuchte Septima. Doch da schnellte er aus dem Gebüsch heraus, bellte aufgeregt und machte Gesten, die unmissverständlich hießen, »Folgt mir!« Cholotl führte Septima, die kleine Verena und den Basilisken kreuz und quer durch die Stadt, in eine enge Gasse vor ein schmales Haus. Das Hündchen trabte zur Mauer neben der verwitterten Eingangstür, hob sein Bein und pinkelte mit pechschwarzem Urin ein paar seltsame Linien an die Wand. Danach kam Cholotl zu den drei staunenden Betrachtern zurück und hechelte sie stolz an. Sebastian versuchte angestrengt, die Zeichen zu lesen, aber er gab bald kopfschüttelnd auf. »Kannst du's lesen?« fragte er Septima. »Na klar«, sagte Siebenhirsch, »das ist die Schrift des Cholotl, das heißt Verena.« In dem Haus aber lebte nur ein alter Schuhmacher. Er sagte, er sei leider unverheiratet, aber vor 6 Jahren hätte hier kurz ein Ehepaar gewohnt, das jetzt, wenn er sich nicht irre, beim Spalentor lebe. Als die vier dort nachforschten, fanden sie tatsächlich Verenas Eltern. Diese waren überglücklich über die Rückkehr ihrer Tochter, die tatsächlich im Haus des Schuhmachers geboren worden war. Verena war kein Einzelfall. Täglich kamen neue Kinder, die von zu Hause weggelaufen waren und ihre wirklichen Eltern suchten, ins Zelt auf dem Lohnhof. Cholotl hatte alle Pfoten voll zu tun. Er schnupperte, suchte und pinkelte seine Kunstwerke Tag ein, Tag aus. So vergingen Tage und Wochen, verstrich ein Jahr und bald ein zweites. Eines Tages fragte Sebastian müde und schüchtern: »Septima, ich glaube, in meinem Leben hat sich etwas verklemmt. Hast du noch einen der Steine aus dem Rhein? Ich könnte ihn jetzt dringend brauchen.« Septima lachte und drückte ihm einen grünlichen, kugelrunden Kiesel in die Hand. »Es ist der letzte, den ich habe. Der schönste von allen, die ich hatte. Ich habe ihn ganz alleine für dich aufbewahrt.« »Nein«, sagte Sebastian, »das kann ich nicht annehmen. Du sollst ihn für dich selber brauchen. Behalt ihn bitte.« »Mein lieber Sebastian«, schüttelte Siebenhirsch schmunzelnd den Kopf, »ich sehe, dass du noch immer nicht begriffen hast und dass es höchste Zeit ist, dass du den Stein in den Rhein zurückwirfst, damit dein Leben wieder in Fluss kommt.«